Ganz häufig hat man Allergien, gerade auf diese pflanzlichen Mittel und gerade aus der Naturheilkunde, was ja so natürlich sein soll. Und synthetische Sachen, auf die reagiert der Körper tatsächlich viel besser.
Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Jenny und wir sind zurück mit ganz, ganz viel Gesprächsstoff. Heute dreht sich alles um ein Thema, wo ich selber auch schon sehr viel ausprobiert, rumexperimentiert habe und meine eigenen, manchmal schlechten, aber auch viele gute Erfahrungen sammeln durfte. Und zwar dreht sich heute alles um Hautpflege. Und ich glaube, spätestens in der Pubertät setzen sich viele mit dem Thema auseinander. Es gibt ja mittlerweile auch super viele Tipps und Tricks und Tutorials online und man weiß gar nicht mehr, was überhaupt funktioniert, was stimmt und was völliger Quatsch ist. Und ich muss sagen, ich habe schon alles gehört über Skin Cycling, Peelings, Facials und. Und ich glaube, wir werden auch ein paar Mythen heute aufdecken. Und ich freue mich sehr über meinen Gast, der heute hier neben mir sitzt. Und zwar ist es Dr. Emi.
Oh, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Emi, vielleicht stellst du dich einmal vor für alle, die dich noch nicht kennen.
Also ich bin Emi, beziehungsweise Dr. Emi. Ich würde sagen, die meisten kennen mich wahrscheinlich aus den sozialen Medien, weil ich da sehr aktiv bin mit vor allem so Videos über Hautpflege und generell dermatologische Themen und natürlich auch ein paar ästhetische. Und nebenbei mache ich das eigentlich mit den sozialen Medien, weil ich tatsächlich hauptberuflich Dermatologin bin, also Hautärztin. Ich habe eine eigene Praxis in Berlin-Charlottenburg, mittlerweile auch ein Skin-Spa in Berlin-Mitte im Telegrafenamt. Und und dann habe ich Ende letzten Jahres im Oktober, worauf ich glaube ich so am stolzesten bin von allen Sachen, eine eigene Hautpflegeserie gelauncht.
Yay. Glückwunsch nochmal dazu.
Danke.
Ich durfte die Produkte auch schon testen. Wir werden auch später nochmal genauer darauf eingehen. Jetzt erstmal zum Thema Beautiful Living, weil wir wollen dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen und wir sind auch bei dir im Skin Spa. Was bedeutet Beautiful Living für dich persönlich?
Also für mich persönlich gehört das immer dazu, dass man sich sehr, sehr wohlfühlt. Und bei mir bedeutet Wohlfühlen, dass ich eine bestimmte Struktur und Organisation in meinen vier Wänden habe, dass es nicht zu vollgestellt ist. Ich persönlich liebe auch so sehr neutrale oder erdige Töne. Und ich glaube, ich bin zum Beispiel total abgelenkt davon, wenn sehr viele Kleinigkeiten rumstehen. Ich mag das wirklich eher minimalistisch. Ich würde sagen, dass das Beautiful Living für mich bedeutet.
Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen über Einrichtungen gesprochen und wir sitzen gerade auf dem wunderschönen, ganz neuen Wolke-Sofa. Gefällt dir das?
Super gut. Ich habe auch ehrlicherweise letztens irgendwo gelesen, dass Burgund, Dunkelrot, Weinrot halt die Farbe des Jahres sein soll. Und ich fühle es auch total, muss ich sagen.
Steht dir auch richtig gut.
Ich ziehe normalerweise nur schwarz an und letztens habe ich mir so ein burgundfarbenes Kleid geholt. Dachte ich so, wow, cool.
Ach, mal was wagen.
Ja, kann man was wagen. Und gerade so auch zu Hause, wenn es so ein Farbklecks ist und wir sehen ja hier auch viele erdige Töne, das passt einfach super gut und ist auch ultra gemütlich, muss ich sagen.
Muss ich auch sagen, kann ich zustimmen. Du hast gerade schon angesprochen, zu Hause viele erdige Töne, eher minimalistisch. Was sind für dich so Styling-Must-Haves zu Hause oder vielleicht auch in deiner Praxis oder im Skin-Spa?
Ich arbeite super gerne mit Licht. Ich finde, indirektes Licht ist das A und O. Und ich persönlich liebe auch warmes Licht. Daher braucht man unbedingt viel indirektes Licht. Sowohl in der Praxis, muss ich sagen, als auch zu Hause. In der Praxis war es schon eine Challenge. Also im Wartebereich klappt das ganz gut. Mhm. Da arbeiten wir auch mit Licht, was dimmbar ist. Aber jetzt in den Räumen muss das ja immer relativ hell sein, damit ich auch gut was sehen kann. Stimmt. Und ich finde nämlich, mit Licht fällt so viel. Also die Gemütlichkeit wird ja eigentlich vor allem mit Licht erzeugt. Also auch beim Wohnen achte ich da so sehr drauf in der Wohnung.
Und du hast verraten, dass dein Mann Basti sich auch sehr gut auskennt mit Interior und mit Licht und da auch ein Wörtchen mitzureden hat, oder?
Unglaublich. Also ich muss sagen, der Mann hat so viele Talente, aber der hat sogar für unsere Praxis das gesamte Lichtkonzept gemacht.
Wow.
Und der hat ein total künstlerisches Auge und der sieht die Sachen immer sehr gut und kann die schon so einordnen. Ich persönlich kann das ehrlicherweise, manchmal fehlt mir da die Vorstellungskraft, gerade so in so räumlich betrachtet. Und der kann das echt richtig gut. Also ich bin eher so, dass ich so ein gutes Gespür habe für Farben, würde ich sagen. Und bei ihm ist es aber auch so das gesamte Konzept, der ist so ein Allrounder.
Man kann nicht alles können, aber ihr ergänzt euch super. Du bist ja eigentlich, kann man sagen, die Queen of Skincare in Deutschland. Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt Dermatologin werden zu wollen?
Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, Dermatologie war gar nicht immer auf meinem Plan. Ich habe meine Doktorarbeit im Bereich der Neurologie gemacht und da sagte damals mein Doktorvater, geh doch mal in die Dermatologie, weil jedes Fach in der Medizin hat irgendwie auch mal Berührungspunkte mit Derm, aber keiner hat Ahnung davon. Und so bin ich dann auf die Dermatologie gekommen und dann habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich viel mehr meins, weil ich da auch so viel handwerklich aktiv sein kann. Und da, so hat sich das eigentlich entwickelt, muss ich sagen, durch so ein Praktikum und eigentlich auch relativ zum Ende des Studiums. Dann habe ich auch meinen Teil meines praktischen Jahres, das ist so der letzte Teil des Medizinstudiums, auch in der Dermatologie gemacht. Und dann muss man sagen, ist man auch sehr erschlagen davon, was für ein Riesenfach die Dermatologie ist. Man kann ja wirklich im Bereich Onkologie, also Hautkrebs, tätig sein oder man kann so chronisch entzündliche Erkrankungen viel machen. Man kann junge oder alte Menschen bedienen. Also es ist ein riesenweites Feld und viele Hauterkrankungen oder viele innere Erkrankungen zeigen sich auch tatsächlich mit der Haut. Und ich bediene ja aktuell, muss ich sagen, wirklich nur ein ganz kleines Segment der Dermatologie. Manchmal bin ich auch ein bisschen traurig darüber, dass ich der Derma nicht so gerecht werde, weil ich mich ja schon viel auf ästhetische Medizin fokussiert habe. Aber andererseits, finde ich, werde ich auch nur so meinen Patienten gerecht, weil man wird nur in einer Sache richtig gut, wenn man es halt den ganzen Tag macht.
Ja. Absolut. Und ich meine, was dir auch gelungen ist oder was dir tagtäglich gelingt, ist deine Begeisterung, deine Leidenschaft und dein Wissen für Dermatologie auf Instagram mit ganz vielen Menschen zu teilen. Wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt Videos, weil das müssen noch mehr Leute sehen? Weil du könntest dich ja natürlich auch darauf ausruhen, einfach zu sagen, mein Wissen teile ich nur mit meinen Patientinnen. Und ja, wer was wissen will, muss erstmal in die Praxis kommen.
Ja, ich glaube, es hat sich so super viel organisch entwickelt. Ich denke, ich hätte jetzt nicht dieses Selbstbewusstsein, so häufig in die Kamera zu sprechen, wenn ich nicht diese Community auch hinter mir hätte. Ich glaube, es hat wirklich damals angefangen, dass ich dachte, okay, komm, ich probiere es einfach mal aus. Ich glaube, Farina hat mir damals sogar den Tipp gegeben, weil spannenderweise hatte ich schon ein paar Patientinnen, die im Bereich Social Media tätig waren, bevor ich überhaupt einen Instagram-Kanal hatte. Und die haben mir dann dazu geraten, mach doch auch mal Social Media. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich habe eigentlich so viel zu erzählen, vielleicht verpacke ich diese ganzen Informationen in leicht verdaut Videos. Und dann habe ich das damals so einmal die Woche gemacht und dann habe ich aber gemerkt, okay, die Leute finden das auch cool und wow, dass das auch gut ankommt und habe dann angefangen, das irgendwie jetzt so relativ regelmäßig zu machen. Und man wächst ja auch so sehr mit der Community und wenn man es irgendwie schafft, sich auf Instagram eine Community aufzubauen und so Zuspruch bekommt, dann fällt es einem auch viel leichter. Plötzlich drehe ich manchmal, wenn ich möchte, so 5 Videos einfach mal so in der Mittagspause.
Was du ohnehin alles machst.
Ja, ich glaube, weil es sich für mich teilweise gar nicht so anfühlt wie Arbeit, diese Videos drehen. Ich schreibe da ja auch kein Skript oder so, sondern ich denke mir so, okay, jetzt heute mache ich mal ein Video über, keine Ahnung, Vitamin-C-Serien und dann spreche ich einfach drauf los. Und dann habe ich Gott sei Dank ein Team mittlerweile, was die Videos dann für mich schneidet. Früher habe ich das auch selber gemacht und habe gemerkt, okay, das kostet zu viel Zeit.
Das kostet ja teilweise wirklich Stunden.
Ja, wirklich. Vor allem, wenn man jetzt so sagt, man möchte vielleicht auch verschiedene Kanäle bedienen und man kann ja auch, je nachdem, auf welcher Plattform man unterwegs ist, auch die Videos ein bisschen anders schneiden. Also dafür hätte ich jetzt echt nicht die Zeit, aber ja.
Und ich meine, du hast deinen privaten Account, den Dr. Emi-Account, dann hast du noch den Dr. Emi-Skin-Account, dann bist du noch auf TikTok. Also ich glaube, wenn man da überall mitspielen will, dann geht da richtig viel Zeit rein. Aber ich muss auch sagen, ich liebe deine Videos, ich konsumiere die super gerne und vor allen Dingen mag ich, dass du es immer mit einem Augenzwinkern machst und auch dich selbst nicht so ernst nimmst und irgendwie dieses Wissen, was du hast, auf eine entertainige Art und Weise rüberbringen kannst. Und ich glaube, es gibt ja so viele Tipps und Tricks im Internet, so viele Tutorials und jeder hat eine Meinung und man freut sich dann einfach, wenn man so ein bekanntes, vertrauenswürdiges Gesicht hat, was Videos postet, worauf man dann auch zurückgreifen kann. Also,
danke, das freut mich voll.
Welchen Fehler hast du denn unwissend anfangs bei der Hautpflege gemacht? Gab es da überhaupt Fehler oder hast du dich immer schon so krass damit auseinandergesetzt, dass du genau wusstest, was du machst und was für dich funktioniert?
Ehrlicherweise habe ich damals sehr viele Fehler gemacht. Ich weiß, ich stehe ja jetzt so ein bisschen für Sonnenschutz. Und wenn ich jetzt hier sage, also ich bin sogar damals ins Solarium gegangen, so wirklich mit 16.
Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen bei dir.
Nee, wirklich nicht. Ich glaube auch, ich wollte unbedingt irgendwie dazugehören. Und da war es irgendwie cool, so leicht gebräunt zu sein. Mhm. Und habe gar nicht darauf geachtet, dass ich eigentlich nur rot wurde. Ich wurde nie braun. Mhm. Also Gott sei Dank habe ich das jetzt auch nicht häufig gemacht. Aber 5-6 Mal war ich bestimmt im Solarium. Ergoline 800.
Ich auch schon.
Ja, wirklich, was man nicht alles gemacht hat. Und dann habe ich früher auch Abschminktücher benutzt, viel, muss ich sagen. So abends einfach, die hatte ich so neben meinem Bett stehen, so als Schülerin oder auch Anfang des Medizinstudiums. Ich bin ja auch relativ spät auf die Dermatologie gekommen. Und dann, wenn man so die Haut als Organ versteht und dann auch nochmal versteht, was alles schieflaufen kann, wenn man sie nicht in Anführungsstrichen gut behandelt und vielleicht nicht jeder hat ja auch eine gute Genetik, dass man das kompensieren kann. Es gibt ja Leute, die können wirklich im Solarium schlafen gehen und gehen sogar mit Öl irgendwie, cremen sich vorher noch mit Öl ein, um noch brauner zu werden oder schminken sich nie ab und haben nie irgendwas mit der Haut. Ja, good for you, wenn du eine gute Genetik hast, aber viele Menschen haben das ja gar nicht. Und ich glaube, das habe ich dann erst später so verstanden und seither achte ich auch viel mehr auf meine Haut, weil ich mir auch denke, okay, man will ja auch vielleicht die gute Haut auch mit 50 noch haben.
Ja.
Also gerade präventiv kann man so viel mit Hautpflege machen. Also es stimmt schon, dass man vielleicht nicht mit Hautpflege super viel korrigieren kann, aber präventiv, daher mache ich auch meinen Content gerne auch gut verdaulich für jüngere Menschen, weil ich mir denke, okay, gerade da kann man, wenn man zum Beispiel auf Sonnenschutz achtet oder auch sich richtig abschminkt oder weiß, wie Reinigung eigentlich funktioniert, so viel für die Haut tun.
Du hast ein richtig wichtiges Thema angesprochen, weil ich glaube, die Einsicht oder das Interesse kommt bei vielen erst, wenn erste Zeichen der Hautalterung sichtbar sind oder wenn der erste Pickel da ist, dass man sich dann fragt, oh Gott, wie kriege ich das alles wieder weg? Wie kann ich irgendwie zurückspulen und die Zeit zurückspulen? Aber genau, deswegen ist es ja so wichtig, sich präventiv damit auseinanderzusetzen. Welche Produkte gehören denn als Skincare Basics in jeden Schrank? Also natürlich ist es total abhängig vom Hauttyp, ne? Aber gibt's so 3 Produkte, von denen du sagen würdest, sollte jeder im Schrank haben?
Mhm. Definitiv, ich finde ein Reinigungsmittel, damit man, selbst wenn man jemand ist, der sich nicht gerne schminkt, aber man hat ja irgendwie über den Tag auch Umweltlasten irgendwie abbekommen oder Sonnenschutz aufgetragen, daher unbedingt ein Reinigungsmittel, dann tagsüber oder abends auch, also eine Creme, die man meinetwegen morgens und abends nutzen kann und dann einen Sonnenschutz. Also diese 3 Produkte sollte jeder haben. Alles andere meinetwegen muss man nicht unbedingt, aber die 3 Produkte.
Okay, ihr habt's gehört, Leute, keine Excuses mehr. 3 Produkte und das kriegt jeder hin. Was sind denn absolute No-Gos beim Thema Hautpflege? Also sowohl äußerlich als auch innerlich, wenn man jetzt an die Ernährung denkt.
Also gerade innerlich, ich denke mir immer, man kann nicht, also es gibt so viele Menschen, die ich kenne, die gehen regelmäßig zum Beauty-Doc, ne, zu einem Dermatologen und lassen sich da irgendwie injizieren oder geben super viel Geld an Hautpflege aus, aber dann ernähren sie sich so ungesund oder braten sich so viel in der Sonne, dass ich mir denke, okay, das geht dann halt auch nicht. Also wenn man, es ist halt einfach so ein Ding, auch wenn wir es alle nicht so gerne hören wollen, aber Gewebeverzuckerung lässt einfach die Haut schneller altern. Das hat einen riesen Impact. Und für mich das auszusprechen, ist auch so schwer, Jenny. Ich sag's dir, ich liebe Süßigkeiten.
Ich auch.
So sehr. Ich kann sogar auf Hauptspeisen verzichten und esse lieber nur Süßigkeiten. Aber man muss es leider wirklich in Maßen machen. Also, oder man hat halt so eine tolle Genetik, dann super. Aber
irgendwann kommt ja immer die Rechnung, ne?
Ja, irgendwann kommt leider immer die Rechnung. Also, wenn man so ein bisschen darauf achtet, also ich bin kein Fan von Verzicht. Ne? Man sollte definitiv nicht sagen, okay, ich esse jetzt nie wieder Süßigkeiten, um Gottes Willen. Aber wenn man sagt, okay, vielleicht jetzt nicht nach jeder Hauptspeise unbedingt ein Dessert oder man muss nicht jeden Tag Schokolade essen oder man wählt dann halt sich den Zeitpunkt gut aus, dass man den Blutzuckerspiegel einfach ganz sanft ansteigen lässt, indem man vielleicht einfach mit einem Stück Brot oder soll man am besten anfangen mit ein bisschen Kohlenhydrate, dann halt tatsächlich die ungesättigten Fettsäuren bzw. Ballaststoffe, dass man die zuerst hat und dann halt später, wenn der Blutzuckerspiegel eh langsam angestiegen ist, dass man dann vielleicht ein Dessert zu sich nimmt. Weil das tatsächlich einen Impact hat, nicht nur auf, meiner Meinung nach, auf unser Gewebe, sondern auch generell auf die Stimmung auch. Mhm. Das vergisst man immer, wie schnell die Stimmung auch im Keller sein kann, man so einen Peak hatte.
Stimmt, erstmal noch ganz happy gewesen. Ja. 20 Minuten später sieht es wieder anders aus.
Ich habe das übrigens im Krankenhaus auch bei so vielen Ärzten und Schwestern beobachtet. Wir sind ja alle immer so gewesen, bei Stress immer schnell Schokolade. Und dann hast du so ein Hoch und dann hat man genauso schnell auch wieder ein Tief. Und ich glaube, gerade in Krankenhäusern müsste man eigentlich viel mehr darauf achten, was man zu sich nimmt, sowohl als jemand, der dort arbeitet, als auch als Patient. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch nicht überall so weit, dass man unbedingt die allerbeste Ernährung bekommt, wenn man im Krankenhaus ist.
Ja, ich verbinde mit Krankenhausessen nicht unbedingt das vitaminreichste, gesündeste Essen. Aber was würdest du sagen, was sind so No-Gos, wenn man an Skincare-Produkte denkt? Also gibt's irgendwas, was du im Kopf hast, wo du dir denkst, oh Gott, so viele PatientInnen kommen zu mir und benutzen das und ich denke mir, auf gar keinen Fall oder komplett falsch benutzt?
Ich würde sagen, allgemein gesprochen, es gibt viele Firmen oder Brands, die total gehypt sind, ohne dass da unbedingt tolle Wirkstoffe drin sind, wo ich mir denke, jetzt ohne Namen nennen zu wollen, okay, das ist jetzt ist alles voller Silikon und Parfum und die Leute finden es dann aber irgendwie total toll, warum auch immer, das ist mir irgendwie aufgefallen. Und sonst als ich würde sagen, das ist es eigentlich, dass viele Menschen nicht so wirklich verstehen, was sie für einen Hauttyp haben und die entsprechende Pflege dazu. Weil zum Beispiel kann eine Creme bei dir super gut funktionieren und bei mir dann vielleicht aber nicht, weil du vielleicht eine sehr trockene Haut hast und ich habe eine Mischhaut zum Beispiel. Und ich glaube, das ist manchmal auch so Fluch und Segen, was soziale Medien betrifft, weil dann ist da vielleicht jemand mit einer besonders hohen, großen Reichweite und wirbt dann für ein bestimmtes Produkt, was dann total viral geht und alle holen sich das, aber es passt dann halt nicht zu jeder Haut. Und tatsächlich kann man auch mit falscher Hautpflege sehr viel produzieren, auch an Hauterkrankungen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal was von perioraler Dermatitis gehört hast, diese, früher das hat man so das
Überpflegung.
Ja, genau. Ja. Sowas oder halt gerade zum Beispiel Menschen, die eh schon eine Neurodermitis haben oder eine sehr sensible Haut und sich dann zukleistern mit vielen Säuren und die Hautbarriere noch mehr zerstören. Mhm. Also da sehen wir schon, ich glaube, alle Dermatologen sehen dann schon viele Fails in die Richtung.
Glaube ich dir. Ja. Du machst ja auch sehr viele Videos, wo du ganz gezielt in den Drogeriemarkt gehst und schaust, was sind da die besten Produkte. Worauf kann man denn als Konsument achten, wenn man in die Drogerie geht? Worauf sollte man da auf achten, um die richtigen Produkte überhaupt zu finden?
Ich habe eine Zeit lang, das stimmt, diese Drogerie-Videos viel gemacht und irgendwann habe ich das auch übertragen, so ein bisschen auf auch höherpreisige Produkte. Ich würde sagen, klar, die Drogerie erreicht eher so die breite Masse und ich bin ja selber so ein Riesenfan von Drogerien, auch ehrlicherweise aufgrund der Nahrungsmittel, die da sind oder auch Putzmittel. Aber ja, ich würde sagen, es ist super schwer, das zu verallgemeinern, denn man muss leider auch immer so ein bisschen Basiswissen mit Hautpflege haben und viele haben auch keine Lust, sich da reinzulesen. Ich muss schon sagen, dass zum Beispiel Rossmann oder auch DM, die haben ihre hauseigene Reihe und da gibt es auch eine sensitive Reihe bei beiden tatsächlich, die ohne Duftstoffe auskommt oder manchmal halt auch mit bestimmten hautberuhigenden Inhaltsstoffen geprägt ist, wie mit Allantoin oder so. Die finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Klar sind die Wirkstoffe, die da drin sind, oder wenn da überhaupt viele Wirkstoffe drin sind, sind die nicht besonders hochkonzentriert. Aber sie machen auch, also man macht mit denen aber auch nichts falsch. Weil ich finde, manchmal kleistert man sich so sehr mit Wirkstoffen voll und merkt dann, okay, man hat der Haut eigentlich gar nichts Gutes getan und es sogar verschlimmbessert.
Ja.
Und daher finde ich diese Sensitivreihe, die finde ich eigentlich echt ganz cool. Und was auch natürlich so in war, ist, dass es plötzlich so viele Skinfluencer gab, die dann gemerkt haben, okay, Videos zu Drogerien bringen einfach eine bestimmte Reichweite. Und dadurch hat auch relativ viel Aufklärung stattgefunden. Nicht immer Aufklärung, die richtig war, muss ich sagen. Da sind ja auch manchmal ein bisschen falsche Mythen unterwegs, aber fand ich schon nicht schlecht. Mhm. So, also auch um als Basis, um da einzusteigen, um die Haut kennenzulernen, bevor man jetzt super viel Geld ausgibt an Skincare, die vielleicht für einen nicht funktioniert.
Also tendenziell eher darauf achten, dass man Produkte nimmt, die parfümfrei sind, nicht super viele, weiß nicht, unbekannte Wirkstoffe haben oder Inhaltsstoffe haben und vielleicht dann eher zu denen greifen, die nicht so super potent sind oder hochdosiert sind, sondern eher die Haut beruhigen, wahrscheinlich, wenn man in der Drogerie was kauft.
Genau, weil eigentlich, was wir alle ja brauchen, ist ja eine gute, stabile Hautbarriere. Ja. Und wenn man dann vielleicht sagt, okay, man achtet darauf, dass die Produkte parfümfrei sind und gerade so die alltäglichen Cremes, Moisturizer, die man benutzt, dass die sogar ohne Mineralöle sind und vielleicht so hautberuhigende Sachen, wenn man darauf achtet, okay, vielleicht ist da Allantoin oder Panthenol drin, solche Sachen darauf zu achten, das wäre super, auch für die Drogerie, aber auch für Produkte anderer Preisklasse, sage ich mal.
Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über No-Gos gesprochen. Gibt es irgendwelche, ja, irgendwas, was man beim Thema Hautpflege auf jeden Fall vermeiden sollte? Wahrscheinlich hast du viele Red Flags im Kopf, aber fällt dir irgendwas ein, was man schon vermeiden sollte?
Ich glaube, viele Sachen hängen wahrscheinlich schon den Leuten in den Ohren raus, aber sowas wie, dass man halt wirklich auf Sonnenschutz achten muss. Ich persönlich verwende das echt 365 Tage im Jahr. Was viele nicht wissen, ist, dass sie sich denken, okay, ich verwende das nur im Sommer bei einem hohen UV-Index. Ist prinzipiell auch nicht falsch, aber gerade wenn man sagt, man möchte auch was gegen Hautalterung tun, also gegen die UVA-Strahlen, dann kann man tatsächlich jeden Tag Sonnenschutz verwenden. Also wenn man ein anderer wichtiger Punkt wäre, sich gründlich abzuschminken abends. Und ab und zu ein Peeling, gerade wenn man sagt, man möchte gerne so eine strahlende Haut. Mhm. Also ich glaube, dann ist ein Peeling auf jeden Fall einmal die Woche zumindest auch nicht verkehrt. Gut, dass ich das genau andersrum beantwortet habe.
Aber kann man auch übertragen. Man soll ja sowieso, man soll sich ja eher positive Dinge merken.
Oder?
Sehr gut. Was war dir denn bei der Entwicklung deiner eigenen Hautpflegeprodukte so wichtig? Weil du hast jetzt schon einige Produkte auf den Markt gebracht und es ist ja auch ein sehr voller Markt, ne? Also man hat ja super viel Auswahl und es gibt so viele Produkte, mit denen du wahrscheinlich auch vorher gearbeitet hast oder die du selber verwendet hast, bevor du deine eigenen Produkte gelauncht hast. Deswegen würde mich mal interessieren, worauf hast du da geachtet oder was hat dir gefehlt?
Ach Jenny, ich sag's dir, das war so ein schwieriges Thema, also generell überhaupt noch eine Hautpflegeserie rauszubringen, weil ich mir dachte, okay, es gibt schon so viel und sind die Leute nicht einfach satt von der nächsten Brand. Aber irgendwie habe ich so viele Sachen in meinem Kopf gehabt, die ich in alles zusammen in einem noch nicht vorher gesehen habe. Und mir war es halt so wichtig, dass ich eine Transparenz habe in meinen Produkten, in den Inhaltsstoffen, dass die Leute genau nachsehen können. Selbst Leute, die keine Skincare-Nerds sind, können dann halt bei uns auf der Homepage jeden einzelnen Inhaltsstoff, der drin ist, auch nachschlagen und das evidenzbasiert. Also die Inhaltsstoffe, die drin sind, führen dann zu bestimmten Studien, die dann sagen können, warum ein bestimmter Wirkstoff wirklich gut ist für die Haut. Das war mir sehr wichtig, also Transparenz und dann auch Nachhaltigkeit, dass ich dachte, okay, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob überhaupt das alle so interessiert, aber dass meine Produkte alle in Deutschland ist unser Labor und auch das Packaging ist in Europa, also meistens alles aus Deutschland, wenn überhaupt ein paar Teile aus Italien. Das war mir super wichtig, dass ich halt super hochqualitative Wirkstoffe habe, hochkonzentriert in einem Packaging, was gut aussieht, aber trotzdem nachhaltig ist. Und wo die Leute halt auch noch was lernen. Also das, wo sie halt Lust haben, auf der Webseite nochmal ein bisschen zu durchstöbern und sich dann immer noch im Nachhinein kann man immer noch schauen, okay, vielleicht ist die Pflege nichts für mich, aber ich habe was dazu gelernt. Und all diese Faktoren waren mir total wichtig.
Ich habe ja schon einige Produkte von dir ausprobieren dürfen und ich glaube, genau das ist auch der Faktor, dass man überall die Informationen dazu bekommt, ne? Diese Transparenz. Also ich habe irgendwie angefangen mit dem Cleanser und der hat mir super gut gefallen und dann hatte ich aber noch einen anderen Toner zwischendurch und habe aber die Barrier Restore Cream immer abends verwendet. Heißt die? Barrier Boost. Und dann habe ich die Barrier Boost Cream nachts verwendet und die hat mir auch super gut gefallen. Und dann dachte ich mir, okay, was ist mit dem Toner? Weil den hatte ich auch zu Hause, den muss ich auch mal ausprobieren. Und da fand ich es einfach super, dass ich auf deine Socials zurückgreifen konnte und mir wirklich Videos angeschaut habe, wo du darüber gesprochen hast, was dieser Toner bewirkt, warum er so gut ist, was die Wirkstoffe sind. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich es verstanden und dann habe ich ihn verwendet und ich fand ihn super. Also ich bin wirklich begeistert von allen Produkten, die ich bisher getestet habe von dir.
Oh, danke. Ja, das ist auch die Core Collection, ne? Weil ich der Meinung war, okay, ein Cleanser, Toner und ein Moisturizer braucht jeder. Mhm. Und weil es so häufig Probleme gibt mit bestimmten Produkten und Hauttypen, habe ich gedacht, ich muss die drei so konzipieren, dass jeder die verwenden kann. Daher war zum Beispiel auch der Moisturizer für mich so schwer in der Entwicklung, weil ich da unbedingt bestimmte Wirkstoffe drin haben wollte, die dafür bekannt sind, dass sie nicht so easy sind einzuformulieren, wie zum Beispiel die Acelainsäure oder auch bestimmte Peptide haben wir da drin oder auch die Ceramide, wobei die Ceramide sind nicht ganz so schwer einzubauen, aber die Acelainsäure ist ein, muss man eigentlich eher in so ein Gel einbringen oder halt auch tatsächlich in eine sehr reichhaltige Creme. Aber ich wollte ja, dass das jeder tragen kann, daher sollte der Moisturizer besonders leicht sein und hat ja eher so eine gelige Textur, damit sie super schnell einzieht. Weil mir halt auch aufgefallen ist, dass die meisten Menschen einfach viel zu ölige Texturen verwenden. Mhm. Und das so hinzubekommen, dass man also super viel Wirkstoff in einer sehr leichten Grundlage hat, war auch super schwierig. Ich glaube, wir haben für kein Produkt so lange gebraucht wie für den Barrier Boost. Also wir haben so 20 Mal ging das hin und her. Was? Und jetzt habe ich dann festgestellt, okay, es gibt immer noch so ein, zwei Sachen, die man theoretisch ergänzen könnte, wo ich aber dachte, okay, vielleicht muss man einfach dann zwei Produkte rausbringen, so vielleicht noch in so eine Rich-Version, weil ich schon merke, es ist für einige Leute vielleicht dann doch zu leicht. Mhm. Die meisten feiern das total, dass es so leicht ist und gerade auch Männer zum Beispiel. Ja. Aber es gibt dann schon so Frauen, die einfach sagen, also vor allem würde ich sagen, die meisten Frauen mit sehr trockener Haut, die wollen dann vielleicht auch ein bisschen was Öligeres.
Ja, ich nehme dann immer ein bisschen mehr, aber ich weiß, was du meinst. Sozusagen mit deinen Skincare-Produkten hat man ja Dr. Emi für zu Hause. Was bietet ihr denn aber alles in der Praxis und im Skinspa an? Hast du da vielleicht sogar selber eine Lieblingsbehandlung?
Also in der Praxis ist es tatsächlich viel auch Dermatologie, wobei ich sagen muss, klar, jetzt nicht die gesamte Bandbreite der Dermatologie, eher so Themen wie Akne, Rosacea sind so relativ typisch und dann haben wir natürlich auch ästhetische Behandlungen, also alle Laserbehandlungen, die man sich so vorstellen kann oder dann auch Injektionsbehandlungen. Und im Spa ist es tatsächlich anders. Da war es mir wichtig, gerade so in Berlin, in einer Stadt, die so pulsiert, wo wir alle so einen hektischen Alltag haben, dachte ich, es ist cool, wenn man einen Raum schafft, wo man sich einfach ein bisschen, wo man einfach ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Und daher haben wir hier auch viele Massagen tatsächlich, was wir in der Praxis jetzt nicht haben und bieten hier auch kosmetische Gesichtsbehandlungen an. Also in der Praxis ist halt wirklich mehr ärztliche Tätigkeiten und im Spa eher Kosmetik und Massage.
Und was ist deine Lieblingsbehandlung, wenn du dir selber mal was gönnst?
Ich muss sagen, ich liebe Massagen. Also hättest du mich noch so vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich gesagt, auf jeden Fall ein Facial einmal im Monat. Jetzt bin ich eher so, ich glaube auch, weil der Stress so zugenommen hat, dass ich tatsächlich gerne mir auch Massagen gönne. Und auch, weil Berlin ist halt immer voll, hier ist ständig was zu tun. Wenn man möchte, kann man jeden Tag auf irgendein Event gehen. Und ich finde das irgendwie eine super gute Möglichkeit, um ein bisschen abzuschalten im Spa. Und bei uns in der Praxis würde ich, schwöre ich auf alle Laserbehandlungen, die wir haben, die so ein bisschen die Haut verjüngen, ohne dass man halt irgendwie Fremdstoffe in die Haut einbringen muss. Ich finde, alles, was man aus der körpereigenen Regeneration rausholen kann, ist super.
Cool, muss ich mir mal merken.
Ja, ich sag's dir.
Emi, wir haben jetzt noch ein Spiel vorbereitet für dich, weil du bist ja so die Mythen, Skincare-Mythen-Queen. Und zwar heißt das Spiel Wahr oder Falsch. Also ich nenne dir immer einen Mythos und du sagst uns, ob der wahr oder falsch ist. Also Mythos 1, Schokolade und fettige Lebensmittel verursachen Akne.
Wahr. Wenn man die Veranlagung dazu hat, dann können Produkte oder Lebensmittel, die einen hohen glykämischen Index haben, tatsächlich dazu beitragen, dass man Pickel bekommt oder so einen Akneausbruch. Das bedeutet nicht, dass jeder durch einen massiven Schokoladenkonsum schlechte Haut bekommt, aber diejenigen, die eine Veranlagung dazu haben, ja.
Die triggern das nochmal. Okay. Das heißt, Leute, passt auf, seid verantwortungsvoll mit der Schokolade.
Leider.
Schade, wirklich. Vor allen Dingen, ich habe schon mitbekommen, du isst gerne Pommes, also.
Ja, Pommes und Schokolade.
Ich esse auch richtig gerne Pommes. Das sind eigentlich meine zwei Schwächen, aber gut. Reden wir über den nächsten Mythos. Teuer ist gleich besser.
Tatsächlich nicht. Also ich würde immer darauf achten, was ist da eigentlich drin. Mhm. Denn es können super teure Produkte auch wirklich schlecht formuliert sein, aber auch andersrum, günstige Produkte können auch wiederum schlecht formuliert sein. Also teuer ist nicht gleich besser. Falsch.
Ja. Mythos 3. Natürliche Inhaltsstoffe sind besser als synthetische und Chemikalien.
Das auf gar keinen Fall falsch, denn gerade pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel so natürliche, sind häufig die Ursache für allergische Reaktionen. Ganz häufig hat man Allergien gerade auf diese pflanzlichen Mittel und gerade aus der Naturheilkunde, was ja so natürlich sein soll, und synthetische Sachen, auf die reagiert der Körper tatsächlich viel besser, also hat viel weniger Allergiepotenzial. Und auch so diese ätherischen Öle, muss ich auch sagen. Auch so, oh, nee.
Kein grünes Licht von dir.
Nee.
Aber ich habe auch schon manchmal auf Naturkosmetik nicht so gut reagiert. Also auf manche Cremes, da dachte ich mir, irgendwie hat es gar nicht geholfen, beziehungsweise meine Haut sogar verschlechtert.
Ja, absolut.
Also ich bin auch eine kleine Chemiemaus, glaube ich, in diesem Aspekt.
Und Chemie ist eh überall, weißt du? Also
die ist eh schon verdorben.
Ja, wir atmen ja auch Chemie.
Ja, stimmt.
Also daher die Leute, ich weiß nicht, warum sie immer denken, dass man Pflanzen sich aufs Gesicht auftragen muss. Also
ich glaube, weil man denkt, oder das sagen ja viele, man packt nichts auf sein Gesicht, was man nicht auch essen kann, was man nicht auch in seinen Körper tun würde. Das, finde ich, macht eigentlich auch Sinn, einfach vom logischen Denken. Aber es hat bei mir noch nicht so ganz funktioniert.
Ja, eher im Gegenteil. Also auch diese ganzen Do-it-yourself-Masken, diese Zucker- oder Salzmasken, die man sich als Peeling zum Beispiel verwenden soll, die sind teilweise so scharf und können die Hautbarriere richtig verletzen. Da denke ich mir lieber Zucker essen, weißt du?
Ja. Aber nicht auf die Haut schmieren.
Ja.
Nehmen wir auch mit als Learning. Mythos Nummer 4. Die Hautpflege muss vom Alter abhängig gemacht werden.
Ja, das stimmt. Denn auch, also wir wissen es ja alle, unsere Hormone verändern sich auch mit dem Alter. Man weiß zum Beispiel, so postmenopausale Frauen brauchen viel mehr Feuchtigkeit als zum Beispiel davor, weil Östrogene einfach dann irgendwann fehlen. Östrogene binden Wasser. Also man muss auf jeden Fall seine Hautpflege und auch die Grundlage der Hautpflege dem Alter anpassen. Und man weiß ja auch, zum Beispiel als junger Mensch braucht man halt nicht viel. Da kann man auch Abschminktücher verwenden und 3 Tage durchmachen und hat trotzdem gute Haut. Das hat man halt einfach leider Ü30 nicht mehr. Dann kann man leider keine Abschminktücher mehr verwenden und die Tenside auf der Haut lassen und kann leider auch nicht mehr 3 Tage durchmachen. Also man muss es schon leider anpassen, weil die Hormone sich verändern, die Hautelastizität einfach abnimmt und dann verzeiht die Haut nicht mehr ganz so viel.
Gut, dann sind wir schon
bei Bad News heute. Kein Zucker, kein Leben.
Wir wollen dazulernen, Evi. Also wir sind hier, weil wir dazulernen wollen.
Ich muss aber kurz betonen, wirklich nach wie vor, ich bin kein Fan von Verzicht. Die Leute sollen nicht denken, okay, was macht Dr. Evi eigentlich? Lebt sie die ganze Zeit im Dunkeln, isst keine Schokolade, trinkt kein bisschen Alkohol. So, nee, man muss natürlich auch ein bisschen leben. Aber ich sag immer so, der goldene Mittelweg, hat auch Sokrates mal gesagt, in allem einfach.
Oder wie meine Oma sagt, alles in Maßen, nicht
alles
in Massen.
In Maßen. Ja, genau.
So, Mythos 5. Es hilft gegen trockene Haut, wenn man mehr Wasser trinkt.
Der Hydrierungszustand der Haut quasi macht definitiv auch was, je nachdem, wie viel man getrunken hat. Aber man kann jetzt auch trockene Hautschüppchen zum Beispiel, wie viele das haben, nicht durch Trinken wegzaubern. Mhm. Also das eine ist natürlich wie plump fühlt sich die Haut an und das hat definitiv was damit zu tun, wie viel hat man getrunken. Aber wenn man generell zum Beispiel eher eine gestörte Hautbarriere hat, dann wird viel Wasser auch nicht helfen. Da muss man die Haut eben auch von außen nochmal mit Feuchtigkeit versorgen.
Gut zu wissen. Hätte jetzt gedacht irgendwie, dass man damit viele Probleme schon lösen kann. Aber deswegen haben wir dich ja hier, damit wir die Mythen mal aufklären.
Ja. Genau.
Sehr cool. Das Spiel ist auch schon vorbei und wir sind auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Vielen, vielen Dank für diese spannenden Insights und für deine Expertise und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und auch für die Lacher, die du mitgebracht hast. Also es hat sehr viel Spaß gemacht.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten auch was mitnehmen.
Ja, das hoffe ich auch. Schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welche Themen und Menschen euch noch interessieren würden. Und ihr wisst Bescheid, alle 3 Wochen gibt es eine neue Folge als Videopodcast nur exklusiv auf YouTube und als Audioversion natürlich überall da, wo ihr sonst auch Podcasts hören könnt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Emi.
Danke dir, war sehr schön mit dir.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bis dann. Ciao.